Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Stressfrei Immobilien verkaufen kaufen. Dein Podcast rund um alles, was beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie wirklich zählt. Ich bin Philipp Hildebrand, Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung. Außerdem verfüge ich über 18 Jahre Verkaufserfahrung und bin Autor des Buches Immobilienverkauf in 7 Schritten. Mit über 100.000 Streams hat dieser Podcast schon eine Menge Käufer und Verkäufer geholfen und genau das wollen wir heute wieder tun. 10, 15 oder 20 Jahre Zinsbindung, 1% Tilgung oder doch lieber mehr? Und was machst du eigentlich, wenn nach 10 Jahren die Anschlussfinanzierung ansteht und die Rate plötzlich nach oben schießen könnte? Es gibt bei der Finanzierungsstruktur keine Schablone, die für jeden passt. Und genau das macht das Thema so spannend. Heute, im 4. Teil unserer Finanzierungsserie, schauen wir uns an, wie du dir eine Finanzierung baust, die wirklich zu deiner Lebensphase passt. Ob du Anfang 30 bist und in die Familiengründung startest oder mit Mitte 50 noch einmal kaufst. An meiner Seite ist heute wieder Maria Knob, Finanzierungsexpertin und Sachverständige aus Lüneburg. Sie erzählt dir gleich selbst noch ein bisschen mehr über sich. Also lass uns direkt loslegen.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Maria, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Finanzierungsstruktur. Vielleicht magst du dich unseren Hörern nochmal vorstellen, auch wenn ich hoffentlich schon fast alle kenne.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Mein Name ist Maria Knob. Ich habe ein Sachverständigenbüro in Lüneburg und leite eine Finanzierungsfirma. Das heißt, ich beschäftige mich den ganzen Tag eigentlich damit, wie bringen wir den Käufer ins Eigenheim.
Sehr schön. Dann fangen wir doch gleich mal mit der Zinsbindung an. Da gibt es ja verschiedene Zeiträume, 10 Jahre, 15 Jahre, 20. Wovon hängt das eigentlich ab, was für mich als Käufer einer Immobilie das Richtige ist?
Ich freue mich ja, dass du bei jeder Folge mit einer Frage startest, die ich beantworten kann mit "Es kommt drauf an".
Darauf achten wir auch bei der Frage.
Ja. Also es gibt da keine pauschale Antwort zu und es gibt da auch entsprechend kein richtig und kein falsch. Es ist so, dass ich grundsätzlich in meinen Beratungsgesprächen immer den Kunden an sich beleuchte. Also einfach mal gucke, wie ist die persönliche Situation, was können und wollen die Kunden an Rate zahlen, welches Eigenkapital haben sie, wie sieht aber auch die Lebensphasenplanung aus. Ne? Also sind es Kunden, die jetzt sagen, so ich möchte, wir planen jetzt noch irgendwie mit 3 Kindern in den nächsten Jahren. Sind das welche, die sagen, okay, wir entwickeln uns beruflich noch? Und das sind halt alles Punkte, die reinspielen, wenn es darum geht, die passende Zinsbindung zu finden. Als Beispiel, ich selber bin überhaupt nicht der Typ Sondertilgung. Also so reflektiert muss man sein. Ich würde dann lieber eher eine längere Zinsbindung nehmen und sagen, gut, ich nehme einen höheren Zins in Kauf, weil ich aber auch weiß, ich würde im Leben keine Sondertilgung machen. Jetzt arbeite ich ja mit sehr vielen Kunden aus Süddeutschland zusammen und der Schwabe ist ja sehr sparsam und liebt Sondertilgung. So, und das sind eher so Kunden, wo ich dann sagen würde, Mensch, dann rechnet es sich bei dir aber auch, eine kürzere Zinsbindung zu nehmen, weil du diese Disziplin hast, diese Sondertilgung zu leisten. Das heißt, die Zinsbindung, also umso länger du sie wählst, umso höher ist dann natürlich der Zins. Aber da muss man sehr reflektiert auch als Kunde sein und sehr ehrlich mit sich selbst, dass man sagen kann, okay, wie werden sich voraussichtlich meine finanziellen Verhältnisse entwickeln und welche Phasen kommen in den nächsten Jahren auf mich zu, um dann zu sagen, welche Zinsbindung ist an der Stelle einfach richtig.
Okay. Das ist, glaube ich, ein guter Fahrplan. Und wie ist das grundsätzlich beim Tilgungssatz? Oft hört man ja die Hausregel oder die Faustregel, mindestens 2%. Ist das heute noch zeitgemäß?
Nee, leider nicht mehr. Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn man 2% und mehr tilgt. Aber machen wir uns nichts vor, bei dem Zinsmarkt, den wir jetzt gerade haben, sind 2%, weil gerade bei uns in Norddeutschland sind ja 500.000 Euro schnell mal ausgegeben. 4% Zins, 2% Tilgung. Das ist natürlich echt eine Hausnummer, die die Familien oder Kunden da halt einfach stemmen müssen. Ne? Von daher muss man da wirklich mal überlegen, passt es? Viele meiner Kunden finanzieren aktuell mit 1% oder halt mit 1,5%. Das ist immer was, ich sehe das tatsächlich mit so ein bisschen Bauchschmerzen, Und da müssen wir dann doch immer mal gucken, wie kriegen wir das Thema Sicherheit einfach so ein Stück weit in die Finanzierung mit rein, sei es über Sonderzahlung, familiäre Unterstützung, längere Zinsbindung. Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Aber umso wichtiger ist es, durch diesen veränderten Zinsmarkt im Vergleich zu von vor 5 Jahren, dazu gucken, wie bauen wir die Finanzierung auch mit einem geringen Tilgungssatz so auf, dass es dem Kunden halt niemals um die Ohren fliegt.
Okay. Und wie unterscheidet sich aus deiner Sicht die ideale Strategie für junge Erstkäufer, vielleicht Anfang 30, für jemanden, der vielleicht schon Mitte 50 ist und nochmal kauft?
Erstmal muss ich ja überlegen, aus welchem Interesse heraus kauft der Kunde. Ne? So, wenn er jetzt sagt, Anfang 30, Familiengründung, dann hat man ja den einen Vorteil, wir haben halt noch super lange Zeit. Das heißt, wir können da mit einer geringen Tilgung durchaus starten und da die Finanzierung einfach so ein bisschen langfristiger aufbauen. Wenn ich jetzt mit 50 nochmal kaufe, ist grundsätzlich die Frage, bin ich dann Erstkäufer oder kaufe ich Kapitalanlagen, kaufe ich für mich, was kaufe ich überhaupt? Dann muss ich halt damit rechnen, dass ich der Bank beweisen muss, dass ich auch im Rentenalter in der Lage bin, das Ganze zu tilgen. Halt, es wird halt definitiv immer, wenn es rechnerisch in die Rente läuft, geprüft, lieber Kunde, kannst du es dir auch in der Rentenphase leisten? So, weil die Bank muss ja verpflichtend prüfen, dass dem Kunden in keiner Phase seines Lebens um die Ohren fliegt. Also, da kann ich halt entsprechend nicht mehr mit so einer hohen Rate rangehen und muss dann, wenn ich deutlich später kaufe, einfach mit mehr Eigenkapital arbeiten.
Das heißt, die Strategien unterscheiden sich schon erheblich. Das muss man im Detail sehen, wofür das ist, was man sich finanziert und genau in welchem Status des Lebens man gerade selbst ist dann.
Ja, genau. Und was man an Kapital zur Verfügung hat, wie sich das verändern wird in den nächsten Jahren. Also wenn wir dein Beispiel da nochmal nehmen, dass jemand mit 30 vielleicht noch nicht das Kapital hat, was jemand mit 50 haben könnte, das ist gar nicht unüblich. Wenn ich jetzt mit 50 mich entscheide zu kaufen und dann sage, ich möchte aber jetzt 100% finanzieren, dann finde ich das schwierig, weil ich dann natürlich auch die Frage habe, okay, wo sind denn die letzten 30 Arbeitsjahre, wo ist denn das Geld hingeflossen? Wie, lieber Kunde, möchtest du mir jetzt erklären, dass du in der Lage bist, mehr für ein Haus zu bezahlen oder für eine Immobilie zu bezahlen, was du vorher nicht zurücklegen konntest? Also da guckt man einfach etwas genauer hin, weil wir einfach mit 30 mehr Zeit haben.
Okay, dann kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Was passiert eigentlich am Ende der Zinsbindung? Stichwort Anschlussfinanzierung. Wie groß ist da das Risiko, dass die Rate dann plötzlich durch die Decke geht?
Kommt auf den Zinsmarkt drauf an, ne? Also ich habe mir ja vorgenommen, in der Niedrigzinsphase niemals so eine 10 Jahre 1% Finanzierung zu machen und kann halt mit total gutem Gewissen sagen, ich habe es auch durchgezogen. Das heißt, ich werde jetzt in 2026, 27 werden ja dann die ganzen Niedrigzinsfinanzierungen kommen und eine Anschlussfinanzierung brauchen und ich sehe da echt das Risiko, dass denen das alles um die Ohren fliegen wird. Also toll, 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 solche Kunden werde ich nicht bekommen. Das ist halt die Frage, wann du finanziert hast. Ne? Also alle, die jetzt kommen und mit 1% finanziert haben, also 1% Zins und 1% Tilgung, das kann jetzt böse werden, weil das tut dann natürlich weh, wenn ich plötzlich anstatt 2% Annuität 5 oder 6% Annuität zahlen muss.
Gerade bei größeren Beträgen, ja.
Gerade bei großen Beträgen so. Und das ist, kann halt für viele echt ein Riesenthema werden. Aber da muss man sich frühzeitig einfach mit beschäftigen und das halt auch entsprechend mit einplanen. Jetzt haben wir eine Zinsphase, wo wir sagen, okay, der Kunde zahlt jetzt schon 5-6% Annuität. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass der Zins sich jetzt wieder auf 7-9% entwickeln wird. Aber das ist, ne, Vorsicht, es ist Glaskugel. Das wird den Kunden dann bei der Anschlussfinanzierung wahrscheinlich nicht ganz so wehtun, weil sie halt direkt an so eine hohe Rate einfach gewöhnt sind.
Also es ist eher das Problem, wenn man eine sehr niedrige Rate bisher hatte, die jetzt ausläuft, dann muss man sich dann das doch mal durchrechnen, was würde passieren, wenn ich da vielleicht 3% mehr bezahlen müsste.
Ja, und das wird vielen echt wehtun. Das wird ein Problem.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auf jeden Fall. Gerade weil man da ja vielleicht auch nicht mit gerechnet hat und da etwas naiv rangegangen ist. Und es war ja einfach die Zeit, wo alles ging. Jeder konnte sich jedes Haus kaufen und das könnte zu einem großen Problem werden, da hast du recht.
Ja, und das muss man auch so ein bisschen in Richtung Bank schieben. Ne? Also jetzt merkt man ja, dass die Banken deutlich weiter anziehen oder die Finanzierer allgemein weiter anziehen, auch mit den Regularien. Also was müssen sie halt als Sicherheitsleistungen haben? Schimpfen ja auch viele Makler und Finanzierer darüber, dass sie sagen, boah, die Banken werden immer kritischer. Ich finde es gut, weil das halt verhindert, dass wir halt solche Situationen nochmal bekommen werden, wie sie jetzt quasi auf uns zurollt, nämlich dass wir einfach viele Kunden haben, die sich das bei der Anschlussfinanzierung vermutlich nicht mehr leisten können, weil sie halt auf Biegen und Brechen und ganz knapp finanziert haben. Also das Thema sollte man nicht bis auf den letzten Tag schieben. Eine Anschlussfinanzierung kann man gut schon 3 Jahre vorher mal vorsichtig abklopfen und mal anfragen. Finde ich auch gut. Und dann zu sagen, wie gehen wir vor? Alle 3 Monate bekommen meine Kunden zum Beispiel automatisch immer mal so ein neues Angebot, so nach dem Motto, lieber Kunde, ist wieder soweit, 3 Monate sind um, anbei. Wenn wir dann gerade so einen Zinsschlenker nach unten haben, dann ergänze ich immer noch so ein Lass mal telefonieren. Wenn wir gerade so eine gegenseitige Phase haben, so dann sage ich, okay, ich melde mich in 3 Monaten wieder. So ja. Mache ich das mit meinen Kunden. Muss man aber so ein bisschen, es kostet mich 3 Minuten, aber für den Kunden ist es halt eine Riesenhilfestellung, um halt nicht auf dem letzten Drücker zu sagen, ach so, ich musste da ja nochmal was weiterfinanzieren.
Ja, das ist, glaube ich, also Vorbereitung ist dann ein Riesenthema, sagst du.
Ja.
Und damit kann man eventuell auch zumindest so ein lokales Tief ganz gut mitnehmen dann.
Und dann auch immer mal prüfen, was hat man noch so an Verträgen. Also viele sind ja auch gut, immer sehr, sehr, sehr gut versichert. Dass es vielleicht noch den einen oder anderen Bausparvertrag gibt oder dass sie eine Lebensversicherung gibt oder was auch immer, dass man wirklich mal prüft, okay, wenn ich jetzt noch eine wahnsinnig hohe Restschuld habe, vielleicht kann ich auch den einen oder anderen Vertrag einfach auflösen und da das Kapital nochmal zur Tilgung nutzen, die Rate halt wirklich nicht meine Haushaltsrechnung komplett sprengen zu lassen.
Okay, das ist auch ein guter Hinweis, ja. Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Eigenkapital zurück. Das haben wir in den vergangenen Folgen schon mal gemacht, aber zur Finanzierungsstruktur gehört es natürlich irgendwie dazu. Wie siehst du das mit Finanzierung ohne Eigenkapital oder also einer klassischen 100%, 110% Finanzierung? Warum ist das häufigerweise kritisch zu sehen oder in welchen Phasen ist es kritisch zu sehen?
Also ich finde es super kritisch. Also dazu muss man vielleicht wissen, die Banken sagen ja nicht aus Spaß, wir haben da keinen Bock drauf, sondern es ist so, dass die Banken halt ein entsprechendes Risikokapital im Haus auch zurücklegen müssen, wenn sie sich solche hochgradig risikoreichen Finanzierungen halt ins Haus holen. Ich finde, wer nicht in der Lage ist, die Kaufnebenkosten zusammenzusparen, sollte grundsätzlich überlegen, ob die Immobilie halt der richtige Weg ist. So auch auf die Gefahr hin, dass ich da jetzt einen Shitstorm mitkriege. Aber das ist schon so, Immobilien sind einfach kostspielig und ich muss schon schauen, dass ich halt zumindest die Kaufnebenkosten zusammenbekomme, um auf eine 100% Finanzierung zu kommen. Dann steht und fällt es auch so ein Stück weit einfach mit der Immobilie und auch mit der Lebensphasenplanung. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mit 20 oder 30, sagen wir irgendwas zwischen 20 und 30, jetzt einen Neubau kaufe, energetisch hochwertig, den hochfinanziere und sage, okay, ich habe jetzt noch nicht so ganz viel gearbeitet in meinem Leben, aber ich verdiene gut. So, ja. Dann ist das was, wo die Bank sagt, alles klar, Zinsaufschlag kriegst du trotzdem, weil hohe Finanzierung, aber wir können uns das ganz grundsätzlich vorstellen, weil so das Gesamtportfolio da an der Stelle passt. Wenn ich jetzt aber sage, ich kaufe zum Beispiel mit 40 aufwärts, mir eine Immobilie aus 1910, die kernsanierungsbedürftig ist, finanziere 100% und habe keinen Euro als Rücklage und sage, okay, ich versuche irgendwie aus meinen laufenden Einnahmen die Sanierung zu leisten. So, da muss man auch den Kunden an sich mal so ein bisschen abholen und sagen, schwierig.
Das stimmt.
Ist das wirklich realistisch? Und kannst du das so machen, weil es gibt ja auch diverse Auflagen, was diese energetischen Sanierungen angeht und die kannst du halt einfach ohne Kapital nicht umsetzen so, und das kannst du halt auch einfach nicht schönreden. Und das ist was, wo die Bank für mein Empfinden auch zu Recht dann sagt, nein, das geht nicht.
Ja, energetische Sanierung ist sowieso so ein Thema, ne? Wir brauchen uns ja nicht da zu wundern, es wird auf jeden Fall teurer werden mit Strom, Energie und dem ganzen Kram, Heizung, wenn man da nicht dagegen steuern kann. Obwohl man es müsste bei alten Immobilien, ist das, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Unabhängig davon, wie hoch man die finanziert hat, aber es wird natürlich noch brenzliger, wenn die sehr hoch finanziert sind, ja.
Genau. Und dann bleibt mir halt aber auch am Ende des Tages einfach kein Euro übrig, um da energetisch zu sanieren. Und auch da muss man überlegen, ich hab ein schönes Beispiel dazu. Gerade in der Finanzierung zwei Kunden, die wirklich gut verdienen, kaufen eine Immobilie, lass mich überlegen, 480.000 Euro Kaufpreis und wollen 110.000 modernisieren. So. Mhm. 110 klingt erstmal viel, wenn man aber mal guckt, der Kunde möchte eine Pelletheizung da rein haben, möchte Photovoltaik aufs Dach, möchte die Fenster austauschen und ein Badezimmer machen. So sind 110 relativ schnell ausgegeben.
Das stimmt.
Das ist was, wo die Bank aber sagt, okay, wir gucken ja nicht nur auf das, was der Kunde kann, sondern wir gucken ja auch auf die Immobilie. Mhm. Lieber Kunde, wenn du in diese Immobilie dieses Kapital steckst, ist die Immobilie aber auf gar keinen Fall so viel wert, wie du da jetzt rein investierst.
Das stimmt.
Und dazu kommt noch, dass es die monatliche Rate einfach an eine Grenze bringt, wo die Kunden sagen, selbst mit 1%, wir kriegen es nicht hin. Also da zum Beispiel passt einfach nichts zusammen. Der Objektwert passt nicht, die monatliche Belastung passt nicht, die Tilgungsstruktur passt nicht. Also auch wenn die Grundidee zu sagen, ich nehme ein altes Haus und saniere das energetisch auch hochwertig, gut ist und wichtig ist, die brauchen wir ja auch, passt es in sich null zusammen, sodass die Bank dann an der Stelle sagt, sorry, das ist zu viel, das funktioniert halt nicht. Und da muss man dem Kunden auch mal sagen, du machst ja da gerade einfach ein Fass ohne Boden auf, lass das bitte bleiben.
Ja, das muss man sich bewusst sein. Ne? Sanierung ist immer so ein Thema, ist natürlich immer schön und man spart definitiv danach auch viel Geld. Aber ob da die kompletten Sanierungskosten auch der Wertzuwachs werden, ist in den meisten Fällen natürlich nicht der Fall. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das sieht natürlich auch jede Bank, das ist auch ganz klar. Und ein neues, schönes Bad ist sehr gut, aber hilft auch energetisch natürlich nur begrenzt.
Ja, und das muss halt trotzdem im Verhältnis stehen. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt eine Immobilie, die saniert irgendwo oder neu irgendwo steht, kaufe und ich nehme eine alte und saniere die und die ist dann nachher teurer als der Neubau, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und da sagen die Banken dann auch, so funktioniert es nicht. Ne? Also auch das in diesem 100%-Bereich. Ich sollte gucken, wie gesagt, wenn ich jetzt energetisch hochwertig was kaufe, dann ist das immer noch mal was anderes. Wenn ich dann noch sanieren muss, aber auch schon bis Anschlag finanziert, sind die meisten Banken da raus, weil ich bekomme immer die Frage gestellt, wir haben ja einen Puffer eingeplant bei der Modernisierung. Was tun wir denn, wenn wir das ganze Geld gar nicht brauchen? Seit 16 Jahren kriege ich diese Frage gestellt. Ich spoiler mal. Es hat noch nie jemand angerufen und gesagt, Frau Knopf, wir haben zu viel Geld aufgenommen. Ist noch nie passiert. Was aber regelmäßig passiert, ist gerade gestern wieder der Fall gewesen, uns fehlen 80.000. Mhm. Und letzte Woche, es fehlen 50.000. Also das sind halt die Dinge, die passieren. Und das wissen die Banken halt auch und sagen, okay, sie rechnen halt schon immer auch nochmal einfach mit einem Puffer. Und wenn das alles finanziell nicht drin ist, dann
wird schwierig danach.
Es ist unmöglich und ist auch richtig zu sagen, lieber Kunde, lass bleiben.
Gibt es denn sonst noch aus deiner Sicht andere typische Fehler, die bei Zinsbindung und Tilgung passieren können?
Ja, ich finde so, also meine persönliche Hölle ist ja immer, wenn die Kunden sagen, wir haben mit unseren Eltern gesprochen und die haben so deswegen. Das finde ich schwierig oder Freunde von uns haben deswegen. Also ich versuche meine Kunden insoweit immer abzuholen, zu sagen, guckt euch bitte, bitte die persönliche Situation an, um dann zu entscheiden, was ist für euch das Richtige. Nicht für Eltern, nicht für Freunde, nicht für sonst irgendwen, sondern wirklich in eurer Lebensphasenplanung. Dazu gehört diese Selbstreflexion, das hatten wir vorhin schon mal, wirklich auch sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist denn unser Plan für die nächsten Jahre? Wollen wir vielleicht Kinder haben, 1, 2, 3, auch zu sagen, sind wir nochmal in Elternzeit oder nicht? Also solche Dinge müssen definitiv bei der Wahl der Tilgung und auch der Zinsbindung mit einfließen, damit ich dann für mich die richtige Entscheidung treffe.
Und welche Flexibilitätsbausteine sind aus deiner Sicht für jeden Vertrag erforderlich?
Kommt drauf an. Ich werde nicht müde. Nein, auch das, ich hatte ja eins schon gesagt, also ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ Sondertilgung. Das heißt, für mich wäre dieser Baustein überhaupt nicht hilfreich. Während andere, die viel sparen und Sondertilgung leisten und 13. bis 14. Gehalt bekommen, ist eine Sondertilgung natürlich was fester Bestandteil im Vertrag sein muss. Und auch dieses Thema Tilgungssatzwechsel, für mich wäre es nicht relevant. Auch das würde ich nicht tun. Für andere, die sagen, wir planen jetzt noch mit Kindern Sabbatical oder was auch immer, die schon wissen, eine Zeit lang zahlen wir mal ein bisschen weniger, aber danach können wir wieder mehr. Für die ist ein Tilgungssatzwechsel natürlich total interessanter Baustein, um da einfach so ein bisschen die Finanzierung immer flexibel ans Leben anpassen zu können.
Also Tilgungssatzwechsel bedeutet, dass wir die Tilgung von einer laufenden Finanzierung temporär oder dauerhaft noch mal ändern können. In dem Beispiel, was du gebracht hast, war es Sabbatical oder sowas. Und dass man danach sagt, jetzt sind wir wieder zurück, jetzt kann ich wieder mehr zahlen. Und das ist aber nicht Standard. Das muss man vorher so gesehen gucken, ob das in seinem Vertrag drin ist, ob das ein Baustein ist. Und sonst, wenn man das einem wichtig ist, muss man es vorher ansprechen dann, ne?
Kommt Bank drauf an, genau. Es gibt einige, die haben das standardmäßig schon mit drin. Und andere, da muss man so einen kleinen Zinsaufschlag mit reinnehmen von irgendwas zwischen 0,03 und 0,05. Aber auch da, das rechnet sich, wenn ich weiß, ich werde davon Gebrauch machen. Mhm. Nur so dieses Haben ist besser als Brauchen, würde ich keinen Zinsaufschlag bezahlen. Aber auch das kommt halt auch einfach auf die Lebensphase des Kunden an.
Stichwort Kündigungsrecht. Nach 10 Jahren kann man ja gesetzlich aus dem Finanzierungsvertrag raus. Wann lohnt es sich, das zu ziehen?
Also grundsätzlich muss man dazu erstmal wissen, wann die 10 Jahre anfangen. Mhm. Und zwar zählt da das Datum der Vollauszahlung und nicht das Datum des Vertragsabschlusses. Also Vollauszahlung plus 10 Jahre ist der erste Tag, wo ich kündigen kann und dann mit einer Frist von 6 Monaten. So, wann lohnt sich das, wenn ich im Eigentum wohne und sage, ich habe jetzt eine Schublade voller Geld, das brauche ich nicht, das kann ich abzahlen? Dann lohnt es sich natürlich, um da keine Zinskosten zu zahlen. Ich würde da mal gucken, was ist die Alternative, die ich mit meinem Geld mache. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie noch Niedrigzinsphase mit 2% und bin aber sehr affin mit Geldanlage und hole da 6-8% raus, würde ich natürlich am Leben nicht kündigen, sondern gucken, dass ich das Geld irgendwie anderweitig nutze. Oder wenn ich sage, ich kaufe noch meine Kapitalanlage oder so. Wenn ich jetzt aber sage, die Diskussion mit meiner Mama neulich. Mein Geld liegt auf dem Tagesgeldkonto, da kriege ich ja dann immer schon so Zuckungen. Aber es gibt ja viele, die wirklich sagen, okay, ich horte das und behalte das halt so in meinem näheren Kreis. Das ist natürlich was, wo ich sage, okay, wenn du mehr Zinsen zahlst mehr Darlehenszins zahlst, als dass du irgendwo mit deinem Geld reinwirtschaften kannst, dann lohnt es sich schon, Darlehensteile zumindest zu kündigen und dann zu sagen, okay, wir zahlen es halt ab.
Okay, alles klar. Super, dann glaube ich, sind wir durch das Thema Finanzierungsstruktur durch. Ich bedanke mich für deine Zeit. Das ist, glaube ich, sehr informativ gewesen und man hatte so ein bisschen jetzt das Ganze herausgefunden, wie sich selbst, worauf man achten muss, worüber man sich vorher Gedanken machen muss, welcher Typ ist man? Ist man der Typ für eine langfristige Bindung? Ist man der Typ für eine kurzfristige Bindung? Man muss eben vorher seine individuelle Situation betrachten und vielleicht auch dann betrachten, wie man in 10 Jahren da steht. Und ich glaube, das Thema hast du sehr gut quasi offenbart. Wer da noch Fragen hat, kann sich gerne an dich wenden. Oder wer auch sich grundsätzlich mit dem Thema Finanzierung beschäftigen will oder da was plant, wir verlinken dich in den Shownotes und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Maria.
Super, ich danke dir und freue mich über viele Fragen.
Das war Teil 4 unserer Finanzierungsserie. Wenn du eine Sache aus dieser Folge behältst, dann diese. Bei der Finanzierungsstruktur gibt es kein pauschales richtig oder falsch. Es kommt auf dich an und deine Lebensphase, dein Eigenkapital, deine Pläne für die nächsten Jahre und darauf, wie ehrlich du mit dir selbst bist. Genau deshalb lohnt es sich, sich vorher in Ruhe Gedanken zu machen, statt sich von Faustregeln oder gut gemeinten Ratschlägen aus dem Familien- oder Freundeskreis leiten zu lassen. Wenn du Maria mal selbst ansprechen möchtest, sei es zu deiner persönlichen Finanzstruktur oder einfach für ein erstes, unverbindliches Gespräch, findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn du selbst mit den Gedanken spielst, deine Immobilie zu verkaufen und Unterstützung suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend und finden gemeinsam den richtigen Weg. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch zum erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg bieten wir dir eine kostenfreie, professionelle Immobilienbewertung an. Ruf uns dafür einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Und wenn du dich mit mir vernetzen möchtest, findest du den Link zu meinem LinkedIn-Profil in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Nächste Woche geht es wie gewohnt weiter mit der nächsten Folge. Bleib bis dahin stressfrei. Dein Philipp.